HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Herr Professor Anselm, Sie haben mit Ihrem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine hochspannende und auch heftige Debatte um die Suizidbeihilfe angestoßen. Sie wünschen sich, dass Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen möchten, in kirchlichen Einrichtungen Hilfe bekommen und der Suizid dort, Zitat, auf sichere und nicht qualvolle Weise ermöglicht wird. Bevor wir Ihre Argumente dafür im Einzelnen besprechen, geben Sie uns doch mal eine Vorstellung. Wie stellen Sie sich das konkret vor?
Also unser Ziel besteht ja vor allem darin, das mit Leben zu erfüllen, was jetzt als Handlungslücke, Regelungslücke durch das Verfassungsgerichtsurteil gelassen worden ist, nämlich ein Schutzkonzept, ein präventives Schutzkonzept. Und ganz konkret stelle ich mir die Situation hier so vor, dass kirchliche Einrichtungen sagen, es ist klar, wenn es die Ultima Ratio für dich ist und wenn wir auch mit dir im Gespräch und unter Ausschöpfung unserer Möglichkeiten zu dieser Einsicht gekommen sind, dann vermitteln wir die entsprechenden Möglichkeiten, dass du auch assistierten Suizid begehen kannst. Dazu musst du nicht in die Schweiz fahren, dazu musst du auch unsere Einrichtung nicht verlassen.
Mhm. Stellen Sie sich vor, dass dieser Dienst auch für nicht sterbenskranke Menschen angeboten würde, also einfach für lebensmüde Menschen jeden Alters in einer kirchlichen Einrichtung?
Nein. Wir haben ja auch sehr deutlich gesagt, dass es um Ausschöpfung der palliativmedizinischen Möglichkeiten geht. Damit ist ja schon relativ klar, auf welche Gruppe wir zielen. Das ist aus dem Beitrag dann nachher herausgelesen worden und sozusagen zugespitzt worden. Das ist aber nicht das Szenario, was wir vor Augen haben und was insbesondere für Einrichtungen der Altenhilfe auch mit ziemlicher Sicherheit nicht das Hauptszenario ist.
Herr Anselm, Sie haben schon erwähnt, dass das sozusagen in einem Kontext von Gespräch, Beratung entschieden und ja entschlossen wird. Wie sähe denn für Sie so eine Beratung aus? Genauer, in welche Richtung sollen denn da Menschen beraten werden?
Ja, an der Stelle ist uns etwas passiert, was uns im Nachhinein furchtbar ärgert, weil wir die Neutralität der Beratung geschrieben haben. Und das ist mehr als missverständlich. Eine Beratung im kirchlichen Kontext kann natürlich nicht in der Weise neutral sein, dass es ihr egal ist, ob jemand aus dem Leben scheidet oder nicht. Aber das heißt, es muss eine Beratung sein, die natürlich die Perspektiven versucht, nochmal auszuloten, deutlich zu machen, ob es wirklich keine Alternative dazu gibt. Und ich denke, diese Kontexte müssten und sollen Gegenstand einer solchen Beratung sein. Mhm. Unter anderem, denke ich, ist hier auch mit einzubeziehen das Verhältnis zu den Angehörigen, für die solche Todesformen, ob nun assistierter Suizid oder normaler, in Anführungszeichen, Suizid ja auch in einem hohen Maße belastbar sind. Darüber hinaus müsste natürlich auch in einem solchen Gespräch nochmal auf allfällige Beeinflussungen, Drucksituationen und so weiter eingegangen werden.
Und haben Sie Vorstellungen, wer solche Beratungsgespräche führt, also welche Personen, auch welche Professionen daran beteiligt sind?
Ja, wir haben ehrlich gesagt noch relativ offen von interdisziplinären Teams gesprochen. Ich denke, dass natürlich das eingebettet sein muss in eine präzise, auch psychologisch-psychiatrische Diagnosestellung und natürlich in eine medizinische Diagnosestellung. Aber das muss ich sagen, ich traue unseren Seelsorgerinnen und Seelsorgern seitens der evangelischen Kirche zu, dass sie die nötige Professionalität für solche Gespräche mitbringen. Und ich glaube, das tun sie auch jetzt schon.
Herr Professor Anselm, Sie haben eben gesagt, also wenn jemand zu dem Entschluss kommt, als Ultima Ratio tatsächlich diesen Suizid anzuzielen in einer bestimmten Situation, dann haben Sie gesagt, dann würden wir bereit sein, das dann auch zu vermitteln. Würde das dann in einer kirchlichen Einrichtung direkt selbst stattfinden oder würden Sie dann noch auf externe Hilfe zurückgreifen bei der Frage dann?
Also da muss man sich ja nochmal klar machen, ein assistierter Suizid wird immer von dem, der sterbewillig ist, vollzogen. Es gibt hier keine andere Person, die das tut. Die Vermittlung bezieht sich ja darauf, die notwendigen Medikamente zu besorgen. Mhm. Ich glaube, an der Stelle sind auch viele Missverständnisse in der Debatte. Das andere wäre Tötung auf Verlangen und das ist ein ganz anderer Sachverhalt. Die Frage ist, ob man das zulassen würde, dass die Einnahme solcher Medikamente in einer kirchlichen Einrichtung vonstatten geht. Mhm. Und hier ist meine ganz einfache Gegenfrage, wie wollen Sie das eigentlich verhindern? Soll am Anfang eine Vereinbarung geschlossen werden mit jedem, der in eine kirchliche Einrichtung aufgenommen wird, dass er sowas niemals macht? Und wenn er es macht, welche Konsequenzen hätte das? Wie sollte das überprüft werden? Das sind alles Fragen, an der meines Erachtens die Diskussion jetzt vorbeigeht, aber das sind die Fragen, die dann ganz konkret gestellt werden müssen und vor denen auch die Einrichtungen ja stehen, wie sie damit umgehen. Unser Problem ist, das hat alles relativ gut funktioniert, solange es nicht in das klare Licht rechtlicher Regelungen gerückt worden ist. Aber aus dieser Situation sind wir jetzt leider raus und jetzt müssen Regelungen und Vorschriften oder Praktiken gefunden werden. Und ich denke nach wie vor, dass es die bessere Alternative ist, es in dem Kontext einer Einrichtung zu machen, von der klar ist, welche weltanschauliche Grundierung sie hat, welche Zielrichtung sie in ihrem Handeln hat und von der auch klar ist, dass sie Menschen auch noch dann begleitet, wenn sie in einer völlig ausweglosen Situation und am Ende des Lebens stehen. Mhm. Was ich nicht gut finde, das ist, dass man diese Menschen dann zum Verlassen der Einrichtung auffordert. Das wäre ja die klare Alternative. Mhm. Das finde ich unmenschlich. Und das ist eigentlich sozusagen der Kernpunkt, glaube ich, der Debatte.
Wenn in Zukunft es einfacher möglich sein wird, tatsächlich diesen Suizid mit der Hilfe in Anspruch zu nehmen, also auch in der Breite in Deutschland, wäre es dann nicht für kirchliche Einrichtungen auf der anderen Seite viel stärker auch als Zeichen für christliches Menschenbild, wenn man die eigenen Einrichtungen so als sicheren Hafen präsentiert, also dass man niemals dort in eine Situation kommen würde, wo eben auch ein Druck eben auf Schwerkranke ausgeübt werden könnte. Also im Grunde das genaue Gegenteil von dem, was Sie anstreben.
Das ist jetzt viel gesagt worden und wird viel gesagt. Ich frage zurück, wie soll das konkret aussehen? Wir reden nochmal nicht von aktiver Sterbehilfe und von Tötung auf Verlangen. Wir reden davon, dass Menschen von Ärzten, von denen noch gar nicht klar ist, ob es genügend davon gibt, aber dass sie von Ärzten ein Barbiturat verschrieben bekommen, was sie dann einnehmen und daran versterben. Wie man in dieser Konstellation einen sicheren Hafen konstruieren will, in denen niemand dazu gezwungen wird, das zu machen, ist mir vollkommen schleierhaft, weil man ja nicht auf das Arzt-Patienten-Verhältnis Einfluss nehmen kann. Ich wüsste auch nicht, wie in dieser Perspektive Druck oder Nichtdruck in einer kirchlichen Einrichtung ausgeübt werden kann. Ich gehe mal fest davon aus, dass es auch jetzt so ist und auch in Zukunft so bleiben würde, dass niemals in einer kirchlichen Einrichtung eine Aufforderung gestellt werden würde, ein solches Medikament auch sich nur zu beschaffen. Also von daher ist mir nicht ganz klar, um was da eigentlich gestritten wird.
Ich versuche nochmal so ein bisschen, Herr Professor Anselm, so die Stoßrichtung Ihres Appells zu verstehen. Die Bundestagsabgeordneten hatten ja mit dem Gesetz versucht, so die Arbeit der gewerbsmäßigen Sterbehilfevereinigungen zu begrenzen, unmöglich zu machen. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist das aufgehoben worden. Zielt Ihr Vorstoß so ein bisschen darauf hinaus, dass die kirchlichen Einrichtungen dann im Grunde, sagen wir so, die bessere Suizidhilfe anbieten und damit die kommerzielle Sterbehilfevereinigung im Grunde dann überflüssig machen?
Sie sollen im Wesentlichen die bessere Betreuung für Sterbewillige anbieten oder für Moribunde, also die im Tod geweiht sind. Wir haben ja gesagt, wenn es eine solche Möglichkeit gibt, dann würden wir darauf hoffen, dass den Sterbehilfevereinen die Geschäftsgrundlage entzogen wird. Ob das so eintritt oder nicht, das ist natürlich eine Frage der Spekulation. Ich gestehe auch offen zu, dass ich mir auch vorstellen könnte, zu sagen, nein, wir ziehen hier eine klare Grenze und überlassen diesen Bereich menschlicher Existenz den Sterbehilfevereinen. Das müsste man dann aber auch tun. Trotzdem, ich bin da selber schwankend, das gebe ich offen zu. Ich glaube aber, dass ich unseren Einrichtungen wirklich mehr Vertrauen entgegenbringen würde, das sensibel zu handhaben, genau darauf zu achten, dass es eben keine Normalisierungseffekte gibt und dass kein Druck ausgeübt wird. Und dann würde ich hoffen, dass in der Tat die Alternative nicht mehr notwendig ist, solche Sterbehilfevereinigungen überhaupt haben zu müssen.
Nachgefragt in HR2 Kultur. Da sprechen wir heute im aktuellen Gespräch mit dem Münchner Theologieprofessor Rainer Anselm. Er ist einer von drei namhaften evangelischen Theologen, die kürzlich in einem gemeinsamen Appell dazu aufgerufen haben, dass auch in evangelischen Einrichtungen, also Krankenhäusern, Altenheimen vor allem, zukünftig Sterbehilfe möglich sein sollte. Ist das ein Tabubruch? Wie kann so etwas aussehen? Darüber sprechen wir heute. Herr Anselm, es geht ja vorrangig um Menschen, die schwer krank sind, die unheilbar krank sind, die ihrem Leben, auch ihrem Leiden ein Ende setzen wollen. Die entscheidende Frage ist ja bei der Diskussion immer, wie kann man umgehen mit einem solchen Suizidwunsch? Kann man den Wunsch einfach so hinnehmen? Viele Kritiker Ihres Vorstoßes haben gesagt, Kirche muss sich eigentlich immer stark machen für eine Lebensperspektive.
Ja, das mag sein. Ich glaube, Kirche muss sich vor allem stark machen für einzelne Menschen und nicht für eine abstrakte Lebensperspektive. Und diese Unterscheidung oder diese Abspaltung der Lebensperspektive von dem Leben des oder derjenigen, dessen Leben und deren Leben es ist, die stört mich. Das kann ich gar nicht anders, sagen. Es gibt keinen Einsatz für einen abstrakten Wert des Lebens. Es gibt aber einen Einsatz und eine Einsatzverpflichtung für das Leben ganz konkreter Personen. Und hier kann ich nur sagen, ich bin sicher, dass Kirche immer versuchen wird, Menschen, soweit es irgendwie geht, zum Leben zu motivieren. Aber sie wird und muss auch respektieren, dass es Situationen gibt, in denen in einer ausweglosen Situation, zum Beispiel im Blick auf eine ALS-Erkrankung, jemand sagt, ich möchte lieber einen Suizid sterben als ersticken. Und ich glaube, das ist zu respektieren und das ist keine Frage, ob man für das Leben eintritt oder nicht für das Leben. Denn in diesem Falle geht es nur darum, die Frage zu stellen, wie kann man, wenn der Tod unausweichlich vor Augen steht, wie kann man das am verträglichsten, am erträglichsten für die betroffene Person tun?
Das würde ja im Einzelfall oder im konkreten Fall dann auch bedeuten, wenn Sie an der Seite dieses Menschen bleiben in einer evangelischen Einrichtung, dass dann eben auch das Personal da sein muss, das dann eben diese Hilfeleistung gibt tatsächlich. Können die dann verpflichtet werden, also Ärzte oder Pflegerinnen?
Nein, das hat ja das Verfassungsgericht auch schon vollkommen klargestellt. Das haben wir auch ganz klar geschrieben, dass eine solche Entscheidung immer in dem Team getroffen wird und dass niemand zur Sterbehilfe verpflichtet werden muss. Aber nochmal, hier handelt niemand, außer dass er ein Medikament beschafft.
Das ist,
glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig. Er müsste noch nicht mal das Medikament beschaffen. Er müsste das entsprechende Rezept ausstellen. Aber das ist, glaube ich, doch sehr wichtig in der Diskussion, dass hier nicht zwei Dinge miteinander verbunden werden, dass es irgendwie so etwas wäre, eben wie eine Tötung auf Verlangen oder dass jemand einem Todgeweihten eine tödliche Spritze gibt. Davon kann überhaupt keine Rede sein.
Aber dennoch wäre es für das Berufsethos eines Arztes schon auch eine Wende sozusagen, wenn er darin einbezogen würde. Das sind ja manche Äußerungen, gehen ja in diese Richtung. Das ist dann eben doch auch ein anderes Berufsethos.
Das ist richtig. Diese Diskussion führt die Ärzteschaft und die muss, glaube ich, auch geführt werden. Ich wäre allerdings, obwohl mir das ja als Außenstehender nicht so richtig zukommt, aber ich wäre doch etwas vorsichtig mit so übergeneralisierenden Aussagen, dass das noch gar nie zum Beruf des Arztes gehört hat. Also es ist natürlich so, dass wir mittlerweile in Situationen kommen, in denen Ärzte auch für ein möglichst sanftes Sterben Verantwortung übernehmen und auch übernehmen müssen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. In aller Regel passiert das über Formen von indirekter Sterbehilfe, also durch hochdosierte Opiate oder Formen. Nur, ich halte das alles für graduelle Unterschiede, die man diskutieren muss, über die man nachdenken muss, aber keinen ganz grundsätzlichen Tabubruch. Und man muss sich ja auch wieder klar machen, es sind sehr viele Situationen, in die uns die Medizin heute bringt, die fantastische Möglichkeiten hat, überhaupt keine Frage. Aber als Kehrseite bringt sie eben auch solche Konstellationen mit sich, in denen Menschen lange im Angesicht von furchtbaren Erkrankungen leben müssen und mit denen leben müssen und dann irgendwann ihnen die Kräfte ausgehen. Und das muss man einfach mitsehen. Und insofern denke ich, wir müssen diese Debatte führen. Es ist kein völlig anderes Arztbild, denn das jetzige Arztbild bringt dieses Problem einfach mit sich. Und wir müssen darüber nachdenken, wer die richtige Profession ist, an dieser Stelle einzutreten.
Herr Anselm, Sie haben es ausgeführt, geschildert. Ihr Vorstoß geht davon aus, dass ein freiwilliger und bedachter Entschluss, dass ein Mensch seinem Leben selbst ein Ende setzen will, respektiert werden muss und dass ihm auch dazu dann die nötige Hilfe angeboten werden muss, auch von Seiten der Kirchen. Sie folgen damit ja einem wichtigen Aspekt im Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das im Februar des vergangenen Jahres eben das geltende Verbot der Sterbehilfe für nicht verfassungsgemäß erklärt hat. Das Gericht hat ja der Selbstbestimmung des Einzelnen einen bis dahin eigentlich nicht gekannten Vorrang eingeräumt. Herr Anselm, aus Ihrer Sicht als Theologe, wie weit geht das persönliche Selbstbestimmungsrecht? Hat es unbedingten Vorrang?
Ja, allerdings richtig verstanden. Und so ist es auch mal jenseits von bestimmten Überzeichnungen, die es in dem Urteil auch gibt. Da haben wir auch ausführlicher davon geschrieben. So ist es aber auch in dem Urteil verstanden, nämlich in dem gehaltvollen moralischen und moralphilosophischen Sinne, dass Selbstbestimmung eben nicht unbegrenzte Handlung oder unbegrenzten Individualismus hat und schon gar nicht das Selbst in einen kontrastiven Gegensatz zur Gesellschaft bringt, sondern es ist, im Hintergrund steht der kantische Autonomiebegriff, der heißt, es ist Freiheit in Gesetzen, immer in Regeln. Also eine Selbstbestimmung setzt immer mit, dass wir in einer sozialen Welt leben und da nicht solipsistisch machen können, was wir wollen. Aber eine Perspektive, wie ich sie auch aus theologischen Gründen vertrete, ist die, dass man sagen muss, dass im Konfliktfall das Selbst, also das Ich, die entscheidende Instanz ist und diese Entscheidung zu respektieren ist und nicht durch andere übergangen werden darf. Mhm.
Es gibt ja einen theologischen Gedanken, der immer wieder auch geäußert wird von der Schöpfung her. Man sagt, Leben ist Gabe, Leben ist Geschenk. Wir entscheiden ja alle nicht über den Beginn unseres Lebens. Warum dann dürfen und sollten wir es derart ungeschränkt, uneingeschränkt am Ende des Lebens tun, diese Verfügung wahrnehmen?
Naja, das sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Wir können uns unser Leben nicht selber geben, aber wir können uns unser Leben selbst nehmen. Insofern scheint es ja zu dieser Gabe des Lebens zu gehören, dass die Fähigkeit, sie auch wieder zurückzugeben, offensichtlich mit zu dieser Geschöpflichkeit gehört. Und aus diesen Gründen denke ich, dass das eben Teil unserer geschöpflichen Wirklichkeit ist, dass wir natürlich verantwortungsvoll mit diesem Leben umgehen, aber dass aus diesem geschenkten Leben keine Lebenspflicht entsteht.
Nochmal, Herr Anselm, zu der Frage, wie umgehen mit so einem Suizidwunsch. Da wird ja auch immer wieder der Vergleich gestellt. Wenn jemand sich jetzt nicht am Ende einer schweren Krankheit, sondern vielleicht aus Liebeskummer das Leben nehmen will und sich beispielsweise von einem Hochhaus stürzen möchte, dann wird ja doch von der Gesellschaft, von Einzelnen ganz viel getan, um diesen Menschen, ich sag mal, von diesem Suizidwunsch abzubringen. Die Polizei hat sogar das Recht, ihn auch in Gewahrsam zu nehmen. Müsste man nicht vergleichbar sagen, auch am Leben, das Ende oder am Ende einer schweren Krankheit gibt es so eine gewisse Schutzverpflichtung von Staat und Gesellschaft, also auch hier wieder zu sagen, nein, wir müssen eigentlich, die eigentliche Aufgabe ist, den Suizid verhindern, gemeinsam dafür sorgen, dass das Leben doch noch erträglich wird.
Also das sind ja zweierlei Sachen zu sagen. Also das eine ist, dass ich diese Debatte für geradezu zynisch halte, die diese sterbenskranken Menschen mit dem Liebeskummer zu vergleichen. Also das finde ich wirklich so sehr eine solche Liebeskummersituation für Einzelne vielleicht unausweichlich ist. So sehr muss man aber doch sagen, das kann man nur machen, wenn man nicht selber mal in irgendeiner solchen Weise nahe gekommen ist. Und ich finde, man sollte hier sehr, sehr vorsichtig sein, gerade dann, wenn man nicht selbst erkrankt ist und in der Situation ist. Also solche Vergleiche finde ich irgendwie höchst problematisch und suggestiv. Aber ich hatte das ja schon gesagt und will es gerne nochmal wiederholen. Unser Interesse setzt an der Stelle an, was es heißen könnte, ein Schutzkonzept vor unbedachten, gesellschaftlich normalisierten Suizid zu etablieren. Und hier ist die Sache doch einfach die, zu sagen, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir sagen, wir waschen unsere Hände in Unschuld, unsere Einrichtungen sind sozusagen nach außen hin clean, wir überlassen das anderen, wir kümmern uns da gar nicht drum. Oder gehen wir so vor, dass wir sagen, passt auf, in der letzten Konsequenz können wir auch darüber reden, aber lasst uns reden. Lasst uns überhaupt erstmal über diese Sache ins Gespräch kommen und können wir an der Stelle vielleicht doch noch andere Perspektiven einbringen, finden wir Wege da heraus. Aber das setzt alles voraus, dass ich einen Kontakt aufbaue, in dem nicht von vornherein das ausgeschlossen ist, weil ich befürchte und wir befürchten, dass in dieser Situation das Gespräch eben mit uns nicht mehr gesucht würde, also mit den Vertretern kirchlicher Einrichtungen, sondern dass in diesem Fall man eben so vorgeht, dass man sagt, gut, dann werde ich eben bei Exit Mitglied und ich übereigne es denen. Ich will gar nicht sagen, dass die eine schlechte Arbeit machen, man kann das so machen. Aber ich denke, der Schutzauftrag, dem wir uns verpflichtet fühlen, bringt es mit sich, dass wir eben vielleicht doch in letzter Konsequenz uns die Hände schmutzig machen müssen, auch wenn wir das eigentlich nicht wollen, aber im Interesse dessen, das möglichst zu verhindern.
Herr Professor Anselm, die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat sich nicht zuletzt aufgrund ihres Vorstoßes vor 2 Wochen explizit gegen Suizidbeihilfe in ihren katholischen Einrichtungen ausgesprochen. Wenn die evangelische Kirche jetzt ihrem Vorschlag folgen würde, dann würden die großen Kirchen in dieser Frage nicht mehr mit einer Stimme sprechen. Das wäre ein ökumenischer Schaden, hört man jetzt öfters, weil es das gesellschaftliche Gewicht der Kirche in ethischen Fragen vermindern würde in Deutschland. Ist das für Sie ein Argument, das Sie akzeptieren können?
Es ist für mich kein Argument, weil aus einer christlichen Perspektive und vor allem aus einer evangelischen Perspektive die Kirche kein Wert an sich ist, sondern sie ist eine Instanz, die wir brauchen, damit Menschen zum Glauben kommen, aber nicht, damit diese Institution erhalten wird. Und im Blick auf ihre öffentliche Wirksamkeit mag das vielleicht aus der Perspektive von jemandem, der sozusagen die Kirche zu vertreten hat, nachvollziehbar sein, dass seine Organisation gut dasteht. Aber ich glaube, man muss immer wieder sagen, die Kirche ist kein Selbstzweck, sondern sie ist ein Mittel dafür, dass Menschen zum Glauben kommen können. Also insofern finde ich diese Argumentation, ob ökumenisch oder nicht ökumenisch, verfehlt. Ob das der Ökumene schadet oder nicht, da wäre ich auch etwas vorsichtig, denn was jetzt als großer ökumenischer Konsens beschworen wird, stimmt ja so nicht, denn das letzte Lehrschreiben zu dieser Thematik hat doch immerhin den Suizid erneut als sündhafte Handlung verurteilt seitens der katholischen Kirche, eine Meinung, die evangelische Kirche Gott sei Dank und ich hoffe es tatsächlich in ihrer Mehrheit nicht teilt. Insofern kann man gar nicht sagen, dass es diese ökumenische Geschlossenheit hier gegeben habe. Also da bin ich sehr zurückhaltend in dieser Perspektive.
Und wenn wir nochmal auf die evangelische Seite schauen, da haben Sie ja durchaus eine heftige Diskussion ausgelöst. Es gab auch viele Leserbriefe, andere Theologen haben sich zu Wort gemeldet. Haben Sie da an ein Tabu gerührt?
Ich glaube, das Sterben ist immer ein Tabu und wir wollten eine Debatte anstoßen, weil wir das Gefühl haben, wir sollten reden und wir sollten uns darüber verständigen, wie wir mit diesen schwierigen Fällen umgehen. Und das lässt niemanden kalt, dass dann vielleicht manche sich zu etwas übertriebenen rhetorischen Figuren hinreißen lassen, finde ich ein bisschen bedauernswert, weil ich doch immer sehr die Situation der Sterbenden vor Augen habe. Und ich finde, dass es sich nicht gehört, deren Sachen vor Augen mit solchen Polemiken zu agieren, aber das mag jedem selbst überlassen sein. Ich weiß eben nicht, ob man sagen muss, es ist ein Tabu, es ist, glaube ich, ein Thema, was wenig diskutiert wird und wir empfinden irgendwie einen Drang, aber trotzdem gilt doch auch für uns alle, eigentlich wollen wir über das Sterben nicht nachdenken. Wir wissen, wir müssten das, aber wir tun es dann doch nicht, weil eben, wenn wir das tun, gewinnt der Tod eine Präsenz, die wir gerne vermeiden möchten.
Herr Professor Rainer Anselm, wir danken Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.